3, 2, 1. Welcome to Not Spielekeller.
Herzlich willkommen zur 110 im Spielekeller, liebe Freunde. Schön, dass ihr heute da seid. 110. Folge mit dem fantastischen Chris Hahner und meiner Wenigkeit. Lieber Chris, wie geht's dir?
Dem noch viel fantastischerem Dennis Gillen. Mir geht's fantastisch. Nee, mir geht's tatsächlich gut. Danke. Wie geht's dir?
Ich bin im Endspurt. Ich sag's, wie es ist. Das ist heute mein vorletzter offizieller Arbeitsauftrag, bevor ich einerseits heirate im Sinne von richtige Feier, freie Trauung und dann anderthalb Wochen nicht da bin und mit meiner besseren Hälfte weg bin. Und ich habe das noch gar nicht realisiert. Während ich das gerade sage, wird mir das aber gerade bewusst. Ja, es ist noch gerade ein bisschen Endspurtstress. Jetzt gerade bin ich in diesem Vibe von, oh, da ist ja eine Hochzeit, das muss man organisieren. Und jetzt bin ich on fire. Aber ich freue mich heute, dass wir uns hier nochmal sehen und bin tatsächlich relativ guter Laune jetzt gerade.
Guck mal, dann nutze ich das als Aufruf, denn wir hatten ja eine Session, wo wir Termine geplant haben. Jetzt kannst du die leider nicht wahrnehmen, weil du ja weg bist. Korrekt. Aber das geht natürlich vor. Danke. Sollte es da draußen irgendjemanden geben, der so viel Langeweile hat, dass er versuchen möchte, in die großen Fußstapfen von Dennis zu treten und mit mir irgendwie eine Folge zu machen, meldet euch gerne mal, weil ich habe eine Woche Zeit, um 2 Episoden aufzunehmen, weil wir haben einfach so viele Termine, dass wir auch vorproduzieren müssen. Meldet euch gern und dann macht der Dennis ein Casting mit euch und dann gucken wir mal, was passiert.
So sieht's aus, mit einem Cocktail in der Hand, aus dem Urlaub. Wenn ihr Zeit habt, ich bin da jetzt mal ganz konkret, im besten Fall habt ihr Zeit für den lieben Chris am 9. April, dem Dienstag, zwischen 9:30 und 13 Uhr ungefähr. Da wäre super, wenn ihr Zeit hättet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit tollen Themen, die ihr schon immer mal loswerden wolltet, auf uns zukommt. Der gute Johannes, der uns ja hier immer betreut, wird sich das alles anschauen, mit euch auch gerne in Gespräche gehen. Also Real Talk jetzt, wenn es gerade spannende Themen gibt, über die ihr sprechen wollt, haut uns an. So wirklich.
Und ich hoffe, dass der Dennis mir eine Sprachnachricht schickt, die ich hier einspielen kann, damit ich nicht ganz so einsam bin, denn ich weiß gar nicht, wie ich dann ja 2 Wochen oder so ohne dich sein soll.
Ja, ich hatte tatsächlich erst gehofft und jetzt vielleicht auch ein bisschen, um den Arbeitskontext für unseren Spielekeller-Business-Podcast auch reinzubringen. Ihr wisst, dass wir ja momentan oder jetzt ganz aktuell in Kurzarbeit sind. Das hat ja jetzt erst gestartet seit dieser Woche und ich habe sehr lange mit mir gerungen, überhaupt einen Urlaub nach der Hochzeit zu machen. Also richtige Flitterwochen, wie man das ja nennt. Ich glaube, die gehen so meistens 2 bis 3 Wochen, würde ich tippen. Bei den meisten noch Leuten vielleicht sogar 3. Und ich habe erst gesagt, wir machen gar nichts. Dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall kann ich das machen, weil die Frau ist viel zu wichtig. Und auch sie, also auch ich und sie wollen Zeit miteinander verbringen. Und das, glaube ich, was Wertschätzung angeht, weil die Frau mich auch so heftig unterstützt, muss ich was machen. Da war ich bei einer Woche. Und am Ende sind es jetzt aber 10 Tage, also 9 Nächte, glaube ich, geworden. Und das überschneidet sich leider mit den Aufnahmeterminen, die wir haben. Aber Appell, ich habe heute erst mit einem anderen Unternehmer gesprochen, der auch seine Flitterwochen geskippt hat, wegen der Arbeit, in der Vergangenheit, schon länger her.
Nicht machen.
Genau. Und ich habe wirklich, ich war zerrissen, aber ich habe so lange da gekämpft und am Ende war mir klar, am Ende möchte ich doch bis zum Lebensende mit dieser Frau zusammenbleiben. Und wenn ich da jetzt nicht wenigstens, und ich will ja auch selber, es hört sich jetzt nur an, ne, aber wenn ich da nicht Wertschätzung in die Richtung zeige, dann schießt das vielleicht auch irgendwann auf der anderen Seite arbeitstechnisch mir entgegen, wenn die Frau sagt, ja nö, warum soll ich dich denn immer unterstützen, wenn du mich auch nicht, also wenn du auch nicht für mich da bist. Und
dann habe ich jetzt kleinen Appell. Eine perfekte Buchempfehlung. Ein Buch mit Namen How Will You Measure Your Life? Und es geht darum, dass, also es ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen im MBA-Kontext hatten wir das, weil es geht darum, wie du irgendwie erfolgreich wirst im Job, im Leben und nicht in den Knast kommst. und es tatsächlich geht es aber darum, also lang, ne, richtig lange Geschichte, mal ganz kurz. Wir haben alle immer so Zielvereinbarungen mit uns selbst, ne, was wir im Job erreichen wollen, bis wann, und wir haben alle immer so Goals, die wir irgendwie versuchen zu erreichen, aber kaum jemand macht das für sein Privatleben. Check. Und dann geht es so ein bisschen darum, ne, so, hey, wie misst du eigentlich den Erfolg in deinem Leben? Aber eben nicht nur auf Basis deines Jobs, sondern eben auch auf genau dieser Basis, ne? Familie, Frau und was noch so alles dazu gehört. Und ich kann das sehr empfehlen. Also es ist ein wirklich gutes Buch.
Lass mich das mal kurz ja ganz eigennützig noch nutzen. Auch wenn Jesse wahrscheinlich den Podcast nicht hört derzeit. Sie hat ihn früher regelmäßiger gehört, aber ich glaube, zeitlich gesehen vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren. Absoluten Shoutout an diese Frau, wie sehr sie mich unterstützt, auch im Arbeitskontext, ist unfassbar. Die war ja auch auf der Gamescom dann, was die da angepackt hat und wie die Gas gegeben hat, das ist auch vielen Leuten von außen aufgefallen. Und ich bin immer richtig schlecht, Leuten, die ganz eng bei mir dran sind, die mir super wichtig sind, denen das so sehr zu zeigen, wie ich das gerne wollen würde. Das sage ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal so, oder habe ich, glaube ich, öffentlich, glaube ich, so noch nie gesagt. Aber das weiß ich, ich bin ein richtiger Penner, was das angeht, weil, warum auch immer, die Leute, die mir am wichtigsten sind, denen kann ich es am schlechtesten zeigen. Total bescheuert. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch auch so geht. Falls meine Dame das jemals hören sollte, es tut mir sehr leid, wirklich von Herzen. Ich weiß ganz genau, was ich an dieser Frau habe, wirklich. Und es ist unfassbar krass. Also ich weiß auch, dass ich nicht so arbeiten könnte und nicht so glücklich wäre, wie ich bin im Ganzen, wenn diese Frau nicht da wäre.
Und ich glaube, das geht echt vielen Menschen so. Und ich glaube, ich würde ja auch nicht sitzen, wenn ich nicht die Frau hätte, die ich hätte, die das auch alles mitgemacht hat.
Ja, du hast auch eine verdammt hammerkrasse Frau, Mann, ey.
Ja, aber die hat ja auch einfach so viel mitgemacht und dann das alles ertragen, sage ich mal.
Da gibt es viele Überschneidungen, glaube ich auch, ne?
Ja, wenn ich ja jetzt so war, also das ist ja schon, die, also die hat auch einen ganz anderen Kontext, hat ganz andere Interessen. Also wenn wir über Gaming und E-Sports reden oder über andere Dinge, die mich dann so beschäftigen in meinem Umfeld, ne, wo ich sage, okay, Collectibles finde ich geil, so Star Wars, ne, super rumnerden, finde ich geil. Das macht die alles gar nicht. Aber die hat halt einfach richtig hart mit durchgezogen, bei so vielen Dingen.
Ey, Chris, das ist bei mir so ähnlich, Mann. Es ist so ähnlich. Ja.
Das ist so, und ich glaube, ich, jetzt, pass auf, du hast so viele Überleitungen gemacht. Wir müssen ja, jetzt kurz leid. Über Dinge reden, über die wir reden wollten, weil ja. Ich möchte gleich gerne, Flitterwochen möchte ich gleich gerne einmal aufgreifen. Weil haben wir gleich eine perfekte Einleitung. Aber wir wollten kurz über News sprechen.
Ja, genau. Also ich glaube, kurz und prägnant, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. E-Sport Rhein-Neckar hat die Pforten geschlossen. Finde ich erstmal ein Verlust und schade, aber ein, und da bin ich ganz offen, noch größerer Verlust aus E-Sport-Sicht ist, dass das Team Sprout seine Pforten schließt. Ein Team, das zwischenzeitlich eins der besten Counter-Strike-Teams, das beste zwischenzeitlich vielleicht mal in Deutschland war, eins der besten Teams weltweit, Top 20, Top 30, hat großes Backing auch gehabt mit einer großen Organisation dahinter. Ich weiß, also wie das genau immer abgelaufen ist, weiß ich nicht ganz genau, aber Case King steckte da auch hinter, unter anderem. Und die Leute, die da auch dran gearbeitet haben. Ich weiß, Sven Thomas, ganz liebe Grüße gehen raus. Kenne ich schon seit One.de-Zeiten, der das da mal geleitet hat. Oder zumindest in verantwortungsvoller Rolle bei Sprout war. Die haben sehr, sehr viel in den E-Sport reingegeben. Herrn Paulus, den wir auch bei uns im Podcast hatten, ein sehr passionierter E-Sportler, durch und durch, ja, mit all unseren Wehwehchen, die wir zwischenzeitlich hatten, aber trotzdem jemand, der den E-Sport liebt und der Sache verschrieben ist und war und sicherlich auch bleiben wird, hoffentlich. Es hat ein Ende und das ist natürlich erstmal schade.
Das Geschäftsmodell hat sich nicht als nachhaltig erwiesen.
Stand das so offiziell?
Ich glaube, das ist die Stellungnahme. Okay. Das war, glaube ich, das offizielle Statement.
Finde ich
überraschend.
Ja, finde ich ein bisschen schwach, die Aussage, weil ja, verstehe ich. Würde ich mir, also warte mal, ich will mir nicht zu viel Urteil vor, ich muss mir das dann nochmal durchlesen, aber wenn das alles ist, was da steht, zum, ne, aber
nein, aber das war der Kern, ne? Also die
Kernaussage, okay, aber das ist mir ein bisschen zu wenig, ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist uns ja allen klar, dass das Businessmodell, wie es derzeit ist, hinterfragt oder gechallenged werden muss und erneuert.
Ja, aber wenn du die Kohle halt nicht hast, dann kannst du auch nicht weitermachen und ich will mir jetzt auch kein Urteil erlauben, weil ich kenne die Finanzen nicht. Aber ne, Fakt ist halt, wenn du mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, was ja, glaube ich, sehr, sehr viele E-Sports-Teams machen und Organisationen und Firmen im E-Sports generell auch, dann hast du halt irgendwann ein Problem. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, ne? Das betrifft ja viele Leute. Ja, irgendwo muss das Geld dann herkommen.
Also
jetzt könnte ich ja wieder sagen, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster und könnte sagen, dass ja momentan, glaube ich, ein Großteil des E-Sports schon fast durch Saudi-Arabien finanziert wird. Aber dann reiße ich damit wieder irgendeine Pforte auf. Und dann kommen dann wieder sowas wie, also wir kriegen ja Kommentare darauf von einigen Seiten. Das müssen wir auch gar nicht thematisieren großartig. Haben wir immer noch mal irgendwann eine Folge zu offen. Aber ich glaube, dass das gerade so eine Lebenslinie für den E-Sport ist, weil da einfach sehr viel Geld in das Ökosystem fließt.
Ja.
Und das kann man gut oder schlecht finden. Das ist erstmal nur ein Fakt. Und wenn das nicht wäre, müsste man halt schauen, wo das Geld denn dann herkommen würde.
Bin ich vollkommen bei dir. Und das, ja, es wird sich viel bewegen die nächste Zeit, nach wie vor. Ich glaube, wir haben es im Podcast das eine oder andere Mal gesagt. Ich bin mir auch sicher, dass immer noch weitere News kommen werden in den nächsten 6, 12 Monaten. Einige negative, aber auch die eine oder andere positive wird kommen. Und ich bin gespannt, wie der Markt damit weiterhin umgeht und wie er sich so entwickeln wird. Wir sind mittendrin. Ich schaue mir das sehr genau an und wir werden da sicherlich noch viele Gespräche zu führen. Ich bin wirklich.
Geht ja auch alles wieder bergauf.
Voll. Ach, muss. Also, wird auch kein Drehweg dran vorbei. Ne? Aber Rekonsolidierung muss halt auch sein. Lass uns doch mal über Themen sprechen, die, in denen ich nicht so zu Hause bin wie du, die aber absolut, also ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, Hype-Themen sind, aber auf jeden Fall starkes Wachstum haben und sehr eng verdrahtet mit der Gaming-Welt.
Was könnte das sein?
Sind. Ja, was könnte das sein? Ich habe mitbekommen, ich versuche mal die Brücke zu schlagen.
Oh.
Ich glaube, es war auf den Experian Days, Chris, da hast du gesagt, wir spielen hier heute noch eine Runde Karten und da ist was rausgekommen, ganz neu, nämlich von Disney Lorcana. War das so? Ja, ne? Ich glaube, tatsächlich schon, oder? Das war so. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Gespielt?
Ja, nee, nicht wir, aber du warst da vor Ort mit Hendrik Ruhe vielleicht auch.
Ja, das war genau. Ach, und genau, das war ja diese gemischte, das war so eine gemischte Lorcana Magic.
Und das war nicht vorbereitet. Alle
treffen sich, ja,
oben aus dem Kopf.
Oben im Erdgeschoss.
Genau. Und da hast du nämlich nicht sofort deine Getränke bekommen. Da hast du nämlich kein. Guck mal.
Original musste ich mich daran habe ich mich sofort erinnert. Das ist. Nee, stopp.
Ich weiß. Genau.
Es geht ja nicht darum, dass wir die nicht sofort bekommen haben. Es geht darum, dass eine Bar in diesem Erdgeschoss sitzt und der Basti dann unsere Bestellungen aufgenommen hat und sie weitergegeben hat an die Person an der Bar, weil einfach, weiß ich gar nicht, 20 Leute oben sitzen und niemand gefragt hat, ob jemand Durst hat.
Ja, ich erinnere mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. So, jetzt ganz viel bla 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 bla.
Wer ist denn heute da? Los.
Ja. Hi, Tim.
Ja,
erzähl.
Ja, hi zusammen.
Ich meinte, Dennis sollte erzählen.
Ja,
wir haben den fantastischen, den einzig wahren Tim Schilder mit uns. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ich hier sein darf und diese großartige Überleitung erhalten habe.
Ich hatte ja sofort bei Flitterwochen und so, weißt du, Hochzeitsreisen, muss ich jetzt einfach immer an dich denken, weil du hast sie ja im Paradies verbracht.
Ja, genau. Also ich war in den aufgeschobenen Flitterwochen, also auch nicht direkt nach der Hochzeit, sondern nachdem es sich ergeben hat, in Disney World in Orlando für 11 Tage den absoluten Disney-Hype mitnehmen. Und es war einfach großartig. Und du musstest das ein oder andere Bild davon ertragen.
Nee, ich durfte. Die andere Frage ist ja, wie hält man es denn danach in der echten Welt wieder aus, wenn man wieder zurückkommt ins Leben?
Ja, es ist schon ganz anders, weil auf einmal die Leute halt auch nicht mehr so nett sind. Und man halt merkt, ach ja, das ist jetzt wieder Realität.
Ja, geil. Also ja, tatsächlich, du kannst da gerne ganz kurz ein paar Sachen zu sagen. Wir gehen dann gleich natürlich durch deinen Werdegang. Aber du bist natürlich jetzt hier, um auch mit uns über Lorcana zu sprechen. Du arbeitest bei Ravensburger und du bist ja maßgeblich am Erfolg und dem Hype und einfach diesem Wachstum von Lorcana beteiligt.
Ja, also ich tue, was ich kann. Wir haben natürlich ein sehr, sehr starkes Team und auch einen tollen Partner eben mit Disney und halt eine weltweit sehr, sehr gute IP, die wir da nutzen können fürs TCG. Aber ja, es ist für mich nicht nur aus der Business-Perspektive, sondern auch einfach privat der absolute Traum, an diesem Projekt zu arbeiten. Und wie man halt dann auch erkennt, Flitterwochen im Disneyland, bin ich halt riesengroßer Disney-Fan, Star-Wars-Fan, Marvel-Fan, letztendlich eigentlich alles in diese Richtung gehend. Haben wir uns ja auch schon das eine oder andere Mal drüber unterhalten, gerade was Star-Wars vor allem angeht. Und ja, es macht einfach nur Spaß mit diesem Produkt.
Wir kamen halt auch im Vorgespräch darauf, weil ich dem Johannes erzählt habe, dass ich war jetzt ein paar Mal in Paris, ne, also im Park. Aber ich hatte noch nie so eine Experience wie mit Tim. Und muss dazu sagen, und seiner Frau, also möchte das jetzt gar nicht nur auf dich schieben, aber es war so, die haben das Disney-Game einfach hart durchgespielt. Und das war phänomenal. Aber da müssen wir jetzt gar nicht drauf rumreiten. Das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Fang vielleicht mal dann ganz vorn an. Also wir reden heute natürlich viel über TCG. Also wir spielen über Trading, wir sprechen über Trading Card Games. Wie bist du denn überhaupt zum Gaming gekommen? Fangen wir doch vielleicht mal damit an.
Also zum Gaming generell bin ich über Dota gekommen, also Warcraft 3 damals noch. Da war Dota ja noch eine Fun-Map in den alten Zeiten. Und ja, irgendwann kam dann halt auch so das ganze Thema Dota League, professionelles Spielen, E-Sports und so, die Anfänge davon. Da war ich noch voll im E-Sports dabei, habe bei Dota League als Pick-League-Manager die ganzen, ja, Pro- und Semi-Pro-Teams in verschiedenen Cups und Ligen gemanagt. Und als dann Dota 2 als Spiel von Valve eben rauskam und das International stattgefunden hat, noch damals auf der Gamescom, da ging es dann auch mit Join Dota los, wo ich lange Zeit dann eben auch als Admin, ja, nebenbei quasi gearbeitet habe. Und ja, das war halt immer so das Riesen Thema eben E-Sports und eigentlich war es auch immer die Richtung, wo ich hingehen wollte. Aber ein zweites großes Hobby von mir waren halt Brettspiele. Und als ich dann angefangen habe, bei Asmodee zu arbeiten, also einem Brettspiel Publisher quasi, sind immer wieder so diese Sachen übergeschwappt in, okay, wie kann man Brettspiele in Richtung E-Sports bringen? Wie kann man Brettspiele auf Twitch bringen? Wie kann man halt so die neueren Medien ein bisschen mehr auch für dieses analoge Hobby nutzen? Und ja, da ist halt das beste Verbindungsglied Organized Play. Und das findet man vor allem in Trading Card Games.
Du warst bei dem 1 Million Euro ersten International Event. Da war ich auch drin. Mann, da fing alles an mit dem International, wenn ich so drüber nachdenke. Ich kann mich so gut noch erinnern, wie ich über diesen Stand gegangen bin. Und ich war so interessiert, weil ich dachte, 1 Million Preisgeld hier auf der Messe, was für ein Preisgeld ist das denn? Wahnsinnig hoch damals gewesen. Ja, irgendwann im Stadion geendet.
Ja, es war einfach surreal, ehrlich gesagt, wie das angefangen hat, auch mit dem Preisgeld. Und als dann, also Gabe irgendwann so gesagt hat, so ja, wir gehen mit dem Team essen, ich habe hier ein Restaurant einfach mal komplett reserviert und so Sachen, dann haben sie ja auf der Gamescom überzogen und alle Besucher, die das da noch gucken wollten, durften halt länger in den Hallen bleiben, das wäre ja auch irgendwie.
Da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern, ja.
Einfach nur krass gewesen und ja, kurz danach habe ich auch bei ESL One eben in Frankfurt das Fußballstadion mit Dota gefüllt. Auch das ist natürlich irgendwas, was so das erste Mal wirklich passiert ist. Also das waren noch richtig, richtig coole Zeiten.
Warst du zur gleichen Zeit dann bei den Freaks und Join Dota, als der Arvin auch da war?
Ja, tatsächlich. Arvin habe ich auch darüber kennengelernt. Ich war tatsächlich nie bei den Freaks selber. Also ich hatte die Möglichkeit, da mal auch fest anzufangen, aber es war immer nur so ein Nebenbei-Ding, obwohl ich schon in vielen Bereichen mehr Verantwortung hatte als manche von deren Mitarbeitern.
Ja, weil ich hatte mit dem Arvin in Katowice hatten wir gesprochen und dann, genau, ich hatte das nämlich auch so verstanden, dass er dich auch daher kennt. Mhm. Und da fällt mir halt immer wieder auf, und das habe ich mit Dennis ja auch schon ein paar Mal durch. So, wenn wir nochmal über Jobanfänge sprechen und Einstiegsjobs und Firmen, die eigentlich extrem viel gemacht haben für diese Industrie, da sind halt immer wieder die gleichen dabei, ne? Das ist echt abgedreht.
Ja, absolut. Also Freaks for You Gaming nach wie vor echt eine coole, coole Firma und viele meiner Freunde arbeiten da auch immer noch, mittlerweile seit mehreren Jahren. Also ja, E-Sports fängt bei vielen Leuten dort an.
Du hast doch bestimmt dann früher auch Tabletop geguckt mit Will Wheaton.
Natürlich, ja.
Das habe ich ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, Dennis, es gab dann so ein bisschen, es war so ein Twitch-Format, ne, und also eigentlich so ein schönes Videoformat, wo es dann darum ging, einfach mal so geekige und nerdigere Sachen zu machen. Und die haben halt einfach dann einen Stream gehabt und das halt auf Video aufgenommen, wie sie halt Brettspiele gespielt haben. Und ich weiß das noch, dass wir so eine Freundesgruppe hatten auch zu dieser Zeit, wo wir uns dann immer so im Wechsel, das lief, glaube ich, wöchentlich am Mittwoch, glaube ich, war es, also irgendwas klingelt da. Und wir haben uns dann eigentlich immer so im Wechsel diese Spiele gekauft, die gespielt haben, weil wir jedes Mal so gehypt waren, wie geil das eigentlich ist. Und da haben wir auch echt noch regelmäßig Brettspiele gespielt.
Schön. Ja, Brettspiele, super Thema, sollte eigentlich jeder sich mal mit befassen. Und zwar nicht, wenn man Brettspiele hört, so direkt an Monopoly oder Spiel des Lebens denken, sondern sich mal mit wirklichen Brettspielen in der Hinsicht auseinandersetzen. Einfach mal in irgendeinen Spieleladen gehen und fragen und sich beraten lassen. Da kommen immer sehr, sehr coole Sachen bei raus und eigentlich findet jeder dort auch genau das Richtige.
Du hast ja ein paar, ne?
Ja, so 1200 Was? Stück ungefähr.
Okay, das ist krass. Okay.
Ja, wir hatten mal einen ersten Call miteinander und da hatte auch, ne, wie jetzt, also ihr seht das nicht, aber da war halt einfach kein klarer Hintergrund und war, glaube ich, geblurrt und dann kam dann irgendwie auf Brettspiele und ja, warte mal, und er stellte dann diesen Blur einmal aus und ich sehe halt nur dieses Regal und das ist ja halt nur ein kleiner Teil von dem, was du besitzt in dem Fall. Der Manuel war das doch, ne?
Ja,
Manuel war in der IGN-Folge, da war es ja auch so ein, der ist ja auch so ein Brettspiel-Fan, den wollten wir nochmal eine Runde aufsetzen.
Es werden immer mehr Leute, auf jeden Fall. Sag mal, Tim, wie ist es denn für dich weitergegangen? Also nach der Dota League und Join Dota Thematik, wie ist so die Karriere weitergegangen und welche Wege bist du so gegangen?
Ja, also tatsächlich, ich meine, Dota League war ja mehr in Anführungszeichen ein Hobby noch, beziehungsweise ich habe es zwar viel gemacht, aber es war halt nicht der offizielle Job. Ich habe eigentlich Informatik studiert und habe dann Studentenjob quasi erst angefangen, auf der Spielemesse halt eben auch Brettspiele zu erklären und bin dann darüber an den Ersatzteilservice bei Asmodee eben dem Brettspiel-Publisher gelangt. Und die haben halt irgendwann gesagt, ja, wir würden gerne mit Organized Play halt loslegen in Deutschland. Bisher läuft es halt so ein bisschen nebenher mit bei unserem Eventmanager, aber das soll jetzt eine eigene Stelle werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre ja eigentlich ein cooles Thema, weil ich halt die Expertise aus dem E-Sports da reinbringen kann. Und dann konnte ich mich in so einem, mehrteiligen Assessment Center gegen ganz viele Leute durchsetzen, die eigentlich genau das studiert haben oder ähnliche Sachen gemacht haben. Und dann habe ich als Organized Play Manager bei Asmodee angefangen und habe Turniere, Events, Meisterschaften für Brettspiele, sowas wie Star Wars X-Wing zum Beispiel dann auch irgendwann, also so Miniaturenspiele, aber auch TCGs gemacht, nämlich mit dem Final Fantasy Trading Card Game. Das kam halt bei Asmodee. Und da habe ich dann auch wirklich so entdeckt, ja, also TCGs, das ist auch was ich sehr, sehr viel gespielt habe, gerade eben mit Magic, auch immer noch ab und zu spiele. Final Fantasy Trading Card Game hat mir halt so gut gefallen, mechanisch, obwohl ich noch nie in meinem Leben den Final Fantasy Teil gespielt hatte.
What?
Das war
krass. Das hast du nachgeholt, oder?
Das habe ich nachgeholt, ja, auf jeden Fall.
Okay, das soll ich gerade sagen, also das wäre sonst echt fahrlässig.
Aber von da bin ich dann tatsächlich nämlich zum Publisher vom Final Fantasy Trading Card Game gewechselt, nämlich zu Square Enix und bin nach London gezogen, um dort Final Fantasy Trading Card Game eben für Europa irgendwann dann auch Südostasien und Australien zu machen. Und da habe ich dann eine sehr, sehr lange Zeit eben in London verbracht, bis ich wieder ins Homeoffice nach Deutschland zurückgekehrt bin, weil das einzig Gute an Corona war, dass es gezeigt hat, dass man von überall aus arbeiten kann.
Was heißt das, wenn du sagst, du hast jetzt das Spiel dann auch quasi ja vorbereitet für den europäischen Markt und dann noch ein bisschen in andere Regionen gebracht? Was heißt das konkret? Wie kann man sich so deinen Alltag da vorstellen?
Also letztendlich habe ich mich um alles gekümmert, was mit dem Spiel passieren soll, sobald es im Laden steht. Also quasi alles an Events, an Meisterschaften, an Turnieren, dann zum Teil halt auch eben Marketing und auch Community Management, was natürlich ein sehr großer Aspekt bei so einem TCG ist. Man kann das, wenn man gar keine Berührung mit irgendwie TCGs hat, sich so vorstellen, so ein Brettspiel ist wie so ein normaler PC oder so ein Game Release. Du holst dir das Spiel, du spielst es und kannst auch so oft spielen, wie du willst. Aber ein TCG ist eher wie so ein MMO. Also es muss wirklich regelmäßig neuer Content kommen, es müssen neue Karten dazu kommen oder neue Patches etc. Und die Community muss halt spielen und die Möglichkeit halt eben auch zu spielen haben. Und da das halt eben nicht online geht, sind dann eben Turniere und in-Store, also im Laden, irgendwelche Events, die Möglichkeit dazu.
Ich finde das übrigens verrückt. Und ich weiß nicht, ob du da später noch was zu sagen kannst, aber wir haben uns mal mit der Materie ein bisschen beschäftigt, also mit TCGs und was geht da eigentlich rein. Und diese Komplexität, ein Spiel zu bauen, das aber genau dafür ausgelegt ist, dass du nämlich eben später diese Patches bringen kannst und diese neuen Karten, dass du aber auch neue Dinge rausbringen kannst, ohne dass das ganze Spiel zerlegt wird in seiner Mechanik. ne, oder dass du halt einfach ein Spiel baust, was darauf ausgelegt ist, erweitert zu werden. Ich bin nicht naiv, aber das war echt noch komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe das, wenn man sich jetzt sowas anguckt, natürlich wie Magic, historisch gewachsen, kann man jetzt, müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber kann man halt kritisieren, ne, so wie man, ne, wie man Mana generiert und so, das kann man alles irgendwie kritisieren. Aber das ist ja einfach seit so vielen Jahren jetzt einfach gewachsen. Du kannst das ja nicht mehr auf den Kopf stellen. Das heißt, du hast jetzt ein Spiel, das ist etabliert und du musst ja mit diesen Mechaniken weiterarbeiten, kannst dich vielleicht minimal anpassen, aber du hast ja keine Chance mehr, in der Regel halt zu sagen, so, wir machen jetzt mal alles komplett anders.
Ja, genau so ist es. Und diese Aspekte habe ich halt eben auch schon in der Zeit bei Square Enix dann kennengelernt, als ich mich halt immer mehr auch in die Playtesting und Balancing Komponente von dem TCG mitbegeben habe und dort unser Team in Japan so ein bisschen unterstützt habe. Und als dann die D23 Ankündigung kam, Disney Lorcana, ein neues Disney Trading Card Game, war es halt für mich so die mein Interesse war halt direkt geweckt. Ich habe noch am selben Wochenende meinen Lebenslauf zu Ravensburger hingeschickt, einfach so initiativ, und habe halt gesagt so, hey, ich habe zwar eigentlich einen mega geilen Job, in dem ich super happy bin, aber das wäre halt so das Ding, was mich mega interessieren würde. Falls ihr irgendwann mal Leute sucht, meldet euch so ungefähr. Ja, am Dienstag, nach dem Wochenende der Ankündigung, hat mich Ravensburger angerufen und hat halt gesagt so, hey, voll cool, dass du dich beworben hast, aber wir haben ja gar keine Stelle, aber es klingt alles irgendwie cool, was du da so geschrieben hast und in deinem Lebenslauf steht, wir würden dich gerne halt einfach mal kennenlernen. Und da hat es dann eben alles so ein bisschen begonnen, viele Weichen wurden gestellt und dann habe ich halt eben auch ins Game Development gewechselt und bin jetzt ja genau an dem Punkt dran, den du gerade gesagt hast, nämlich wie entwickelt man eigentlich so ein Spiel, wie baut man es auf was für Punkte muss man Rücksicht nehmen. Und wie kann man es erweitern oder auch schon von vornherein so bauen, dass es gut erweiterbar ist?
Ich habe ganz viele Fragen, aber ich würde gerne einmal dich nochmal also ein Stück mit zurücknehmen. Kannst du einmal Ravensburger beschreiben? Weil ich glaube, gerade jetzt in Deutschland, ne, die blaue Ecke kennt irgendwie jeder, irgendwo schon mal auf Spielen gesehen, ist für mich, und das meine ich nicht abwertend, aber ist für mich jetzt nicht so die gehypteste oder so die krasseste, coolste Firma gewesen. Und dann plötzlich kommt halt so dieses Lorcana-Brett, ne, was ja dann aber halt auch wahrscheinlich in der Bubble, in der ich mich mehr bewege, auch so viele Wellen geschlagen hat. Deswegen habe ich das nochmal anders wahrgenommen. Aber kannst du einmal ein bisschen Ravensburger beschreiben?
Also den meisten Leuten ist natürlich Ravensburger erstmal für Puzzle bekannt. Also die meisten Puzzle eben kommen unten schön mit diesem blauen Dreieck in der Ecke. Und darüber ist Ravensburger halt auch schon ein sehr, sehr, sehr langer Lizenzpartner von Disney, eben weil Puzzle. Dazu hat Ravensburger mittlerweile einen Buchverlag, hat das Spielsystem Gravitrax, also so Murmelbahnen, falls das jemandem was sagt, Brio, Holzspielzeug und so Sachen, so diese Brio-Eisenbahnen, das gehört auch mittlerweile alles zu Ravensburger und halt eben auch Spiele. Da gibt's diverse Spiele, eher so im Familienspielbereich, die eben bei Ravensburger sind. Viele kennen noch vielleicht aus von der Fernsehwerbung so Lotti Carotti, Das verrückte Labyrinth und natürlich Memory. Memory ist auch eben ein Ravensburger Urgestein. Und das alles natürlich eher in die Familienrichtung. Jetzt mit Disney Lorcana wagt sich Ravensburger dann auch das erste Mal eben in die Welt der Trading Card Games, also der Sammelkartenspiele. Und dafür bin ich dann dahin gekommen quasi.
Du bist jetzt fast ein Jahr vor Ort. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du in der Zeit da dann effektiv bisher so gemacht? Wie sieht so dein Aufgabenbereich dann wirklich in so einem fast 12 Monaten aus, wenn du sagst, du bist im Development? Aber was durftest du sozusagen da schon feedbacken und was vielleicht auch schon an Resultaten da?
Ich habe definitiv keinen Alltag, sondern mache alles irgendwie, was gerade notwendig ist. Gerade am Anfang, nachdem ich halt angefangen habe und eben viel Erfahrung im TCG-Bereich mitbringe, sind viele Sachen natürlich auch nochmal aufgefallen, die nicht berücksichtigt wurden vorher und um die ich mich dann auch eben noch gekümmert habe, so on top von der eigentlichen Aufgabe. letztendlich meine Hauptaufgabe zur Einstellung bestand darin, die deutsche Version eben für Dislocana zu machen. Das heißt, alle Karten zu übersetzen, dass sie entsprechend, ja, die Effekte dasselbe sind, dass die Flavortexte, also sind so kleine thematische Texte unten auf der Karte, eben stimmig sind und natürlich auch alles Disney-stimmig ist. Gleichzeitig das Development-Team in Seattle mit Playtesting zu unterstützen. Also quasi, dass das Spiel gebalanced ist, dass alles, ne, nicht irgendwas zu stark oder zu schwach ist, etc. Hinzugekommen, gerade am Anfang sind dann noch viele andere Themen, wie zum Beispiel Community Management und Organized Play, was ich ja schon von Square Enix noch kenne und gemacht habe. Da stellen wir jetzt zum Glück neue Leute für ein, weswegen das dann so langsam von meinem Tisch verschwindet und ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und ich habe irgendwann angefangen, noch die anderen Sprachen im Übersetzungsvorgang zu unterstützen, weil ich da einen sehr guten Prozess entwickelt habe für Ravensburger und unterstütze jetzt mittlerweile halt auch, ja, eigentlich alle Sprachen, die nicht Englisch sind, mit Tools und wie man da die Übersetzung am besten angeht.
Sprengt das den Rahmen oder kannst du einmal das Spiel erklären und vor allem vielleicht so die Abgrenzung, warum ist es ein, weiß nicht, ein einfaches Spiel oder ein besseres Spiel oder was macht Locana so besonders?
Locana ist ja ein Trading Card Game, also man hat Boosterpackungen, in denen man Karten kaufen kann und sich somit sein eigenes Deck schon vor dem Spiel zusammenbaut. Also es ist nicht, man macht's auf und kann direkt losspielen. Es gibt zwar auch Starterprodukte, die das tun, aber der meiste Spaß kommt eben damit zusammen, dass man sich halt mit seinem eigenen Deck beschäftigt. Im Spiel selber übernimmt man die Rolle eines Luminari, das ist ein Tintenformer quasi in der Welt von Locana und man kann mit seinem Tintenformer Disney Glimmer herbeibeschwören. Also Disney Glimmer sind Charaktere, Gegenstände oder auch Orte, die wir aus der Welt von Disney halt schon kennen und diese beschwört man mit Tinte quasi in das Spiel rein. Jede Runde darf man eine von seinen Handkarten, die man hat, in seinen Tintenvorrat spielen. Das heißt, man muss sich immer so ein bisschen entscheiden, welche Karten möchte ich im späteren Verlauf des Spiels noch spielen und welche Karten brauche ich nicht mehr. Dann kann man diese zur Tinte machen und so als Ressource nutzen, um andere Karten ins Spiel zu bringen. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Tintenfarben. Und jede Farbe hat so ein bisschen seine eigene Lore, sein eigenes Thema und verschiedene Fähigkeiten, die halt eben da reinspielen. Beispielsweise Rubintinte ist halt sehr, ich sag jetzt mal aggressiv in Anführungszeichen. Man hat viele Effekte, die halt darauf aus sind, dass andere Leute zum Beispiel Legenden verlieren oder man selber Legenden sammelt. Denn das ist der ursprüngliche Ziel oder das Ziel des Spiels ist, 20 Legenden zu sammeln. Genauso kann man in Rubin halt sehr oft Charaktere verbannen, das heißt sie aus dem Spiel schicken, während andere Farben, wie jetzt Saphir zum Beispiel, eher darauf geht, sich selber was aufzubauen, mehr Karten in den Tintenvorrat zu bekommen, Karten zu ziehen oder andere Charaktere zu schützen. Und so hat, wie gesagt, jede Tinte so seine eigene Identität und in seinem Deck darf man 2 verschiedene Tintenfarben spielen. Das heißt, man kann sich immer so ein bisschen dazwischen entscheiden, was will man eigentlich machen in dem Spiel, wie will man seine Tintenfarben und seine Karten irgendwie kombinieren. Und so baut man sich dann sein Kartendeck und versucht schneller als der oder die anderen auf 20 Legenden zu kommen. Denn was ganz cool ist bei Locana, man kann ohne irgendwelche Regeländerungen auch Multiplayer spielen. Also anders als bei den meisten TCGs, wo es ja ein Duellspiel ist und man 1-gegen-1 spielt, ist es zwar auch der, ich sag mal, Hauptmodus in Locana, kann man auch einfach sagen, man spielt zu dritt oder zu viert und es geht einfach nur darum, wer als erstes die 20 Legenden gesammelt hat.
Wenn du das Spiel spielst, vor allem mit dem Background, den du hast, ne, und ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber siehst du das Spiel noch oder guckst du durch die Matrix? Also kannst du das noch, auch diese Art und so, verstehe ich, dass du das natürlich alles siehst, aber ist das für dich echt so, wie Neo in die Matrix blickt oder wie siehst du so ein Spiel?
Also man sieht es natürlich schon nicht mehr nur rein, wie das Spiel gerade ist. Man denkt immer sehr, sehr, sehr viele, viele Züge schon voraus, ähnlich wie manche Leute halt beim Schach. Klar, ich sehe das Spiel schon noch selber und gerade durch die Entwicklung halt auch die Charaktere, aber auch eben den ganzen Prozess, der da dran hing. Also ganz oft hat man dann noch nur, ja, die Karte kann zwar das und das, aber sie konnte mal dies und jenes und sie ist eine gute Synergie mit der. Ach ja, Moment, die Karte gibt's ja gar nicht mehr. Nee, die haben wir jetzt dahin geändert. Also klar, man hat sehr, sehr, sehr viele Eindrücke auf einmal gleichzeitig. Und wenn man jeden Tag mehrere Runden davon spielt, dann ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl, das zu spielen, als wenn man halt mal ein paar Runden spielt.
Ich würde jetzt eine Vermutung aufstellen, also Disney-IP, und ich weiß das ja auch von Freunden, wenn ich dann gesehen habe, wie und mit wem sie das gespielt haben, ist ja wahrscheinlich aber auch einfach, und das ist jetzt gar nicht, weiß ich nicht, das soll jetzt gar nicht blöd rüberkommen, aber hat ja wahrscheinlich auch einfach einen deutlich höheren Frauenanteil. Und ich habe ganz viele Freunde, die das mit ihren Freundinnen Frauen gespielt haben. Und die spielen halt, also die fassen halt sonst auch keine TCGs an. Aber da war so diese Disney-Hürde irgendwie, dass sie das alle mal angeguckt haben und zumindest mal ein paar Runden gespielt haben. Und das fand ich halt schon, ich fand das ziemlich cool. Also es war sehr beeindruckend, wie viele neue Spieler so ein IP einfach in das Ökosystem zieht. Und einfach nur für die, die vielleicht Magic spielen oder sich das mal angeguckt haben, durch dieses Tinten oder diese Karten in einen Tintenvorrat stecken, es ist ja eine einfachere Mechanik. So, du hast halt nicht so dieses, oh Mist, ich habe jetzt wieder keinen Mana gezogen, ich kann hier nichts spielen, sondern das Spiel kommt ja immer irgendwie in Gang. Und das macht es halt, ich will nicht sagen einfacher, weil das ist sehr komplex, aber man kommt halt echt gut rein. Man hat ein lustiges IP, das, die Karten sind auch echt wunderschön, muss man auch dazu sagen, also von der reinen Kunst her. Ist das auch so ein bisschen der Hintergrund? Also ist das also vermutlich gewollt?
Ja, also wir wollen mit Lorcana schon viele neue Leute eben in das Hobby von TCGs bringen und haben auch viele Sachen dementsprechend oder viele Entscheidungen dementsprechend auch so gewählt. Also beispielsweise Organized Play, also was wir jetzt schon oft angesprochen haben, eben Turniere, Ligen und so Sachen, starten jetzt erst so richtig mit Set 3. Die ersten zwei Sets von Lorcana waren wirklich mehr darum, okay, Leute in den Laden und zum Spielen zu bekommen, aber ohne diesen wirklich krassen Wettbewerbsgedanken. Einfach mit so einem, ja, mit so einer casual, lockeren Atmosphäre, wo man lernt, wie ist denn das überhaupt, in so einem Spieleladen zu sein. Und da haben wir auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen, eben von den Spieleläden, dass sie noch nie so viele neue Leute in dem Hobby oder in ihrem Laden gesehen haben, wie jetzt durch Lorcana. Und auch auf den Events können wir tatsächlich eine sehr gute Frauenquote bisher feststellen. Also das ist man sonst aus dem Hobby halt so gar nicht gewohnt, weil es ja komplett männerdominiert ist. Und ja, das scheint sich jetzt so langsam so ein bisschen aufzulockern. Und da das finde ich persönlich auch einfach toll.
Also ich betrachte das ja, oder ich höre mir es ja gerade so ein bisschen von außen an. Wie geil ist das, wenn man diese Plattform hat und auch diese Möglichkeiten, Frau und Mann zusammenzubringen für ein gemeinsames Hobby. Auch für uns Jungs, die es oft leider Gottes ja noch gewohnt sind, dass man nur unter Jungs spielt. Hier ist ja wirklich mal eine Chance, hoffentlich, die nicht vertan wird. Ich kann es jetzt, wie gesagt, nur von außen betrachten, das so zu bauen, dass dann auch wirklich Frau und Mann da nachhaltig dranbleiben. Das schaffen wir ja ganz oft im E-Sport ja nicht tatsächlich. Viele sind bemüht, aber es ist schon eine große Herausforderung tatsächlich.
Spielst du eigentlich, Dennis? Also spielst du irgendwas? Also Magic, weiß ich gar nicht, ob du da einen großen Touch zu hast, aber hast du...
Früher habe ich sehr viel Magic gespielt, aber wirklich alte Zeiten. Und das war eigentlich mein Core-Game, wenn es um TCG, also um Trading Card Games geht. Ja, und sonst habe ich, ich habe früher ein bisschen Yu-Gi-Oh! Und so. Aber ich habe natürlich, das war so meine Zeit, ne, in der ich auch groß geworden bin. Viel von meinem Cousin tatsächlich abgeguckt. Grüße gehen raus. Aber ja, also mittlerweile einfach gar nicht mehr. Was aber wirklich, ich habe oft überlegt, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, solange ich nicht mehr Zeit habe, werde ich es nicht machen, weil ich kann nicht so ein bisschen. Das geht nicht. Also ich bin dann entweder ganz drin oder gar nicht. Und momentan, ich habe vorhin, als wir das Gespräch gestanden, wirklich innerlich wieder drüber nachgedacht. Weil man wird ja auch mal ein bisschen direkt reingezogen in so ein Bann, wenn man so ein Thema dann auch hat. Aber ich habe dann auch für mich im Kopf schon wieder gesagt, Dennis, sei ehrlich zu dir selbst, du hast nicht die Zeit. Punkt. Es ist einfach so.
Ja, so eine schnelle Lorcana-Runde.
Also es geht tatsächlich sehr schnell. Also
ich bin sehr competitive.
Dann geht es noch umso schneller. Also wenn man competitive spielt und dann auch mehr spielt, dann spielt man natürlich auch die Züge schneller und kennt die Karten. Und dann kann man halt auch mal eben so eine Runde ganz schnell lockerflockig wegspielen.
Ja, bei uns in der Firma sind ja viele Leute, die TCG-affin sind. Deswegen ärgert es mich ja fast umso mehr, weil ne, du hast dann teilweise Abende, wo die dann in der Location sitzen, die Leute, und dann miteinander daddeln. In Real Life. Das ist ja natürlich auch mega.
Mittwochs jetzt bei dir, ne? Habe ich verstanden.
Genau. Ich weiß nicht, ob jeden Mittwoch, aber auf jeden Fall relativ regelmäßig in letzter Zeit immer mal wieder gespielt. Und ja, ich bin der Outsider da, was ein bisschen ungewohnt ist. Normalerweise bin ich immer mittendrin bei den Hype-Themen. Aber ja.
Ich rede mal mit unserem Marketing-Team, dass sie euch was zuschicken. Dann kannst du es mal ausprobieren.
Ah, sauber. Danke, Chris, für die Brücke.
Ey, also ich fand tatsächlich, ich bin jetzt auch wieder mehr auf Magic zurückgefallen, aber Lorcana macht echt Spaß. Also ich fand auch so, der Tim hat es mir erklärt, meine erste Runde. Und du kommst echt schnell rein. Und also es macht auch echt Spaß. Also es ist wirklich gut. Es wird natürlich, ne, wenn es dann kompetitiver wird, wird es halt schon hart. Dann musst du dich doch wieder richtig reinfuchsen. Aber also antesten solltest du das echt mal. Ist auf jeden Fall auch so was Entspanntes für zwischendurch. Also da musst du auch nicht so voll Hardcore rein.
Also wo kommst du denn her, Tim? Also wo wohnst du jetzt?
Also jetzt wohne ich in der Nähe von Ravensburg eben für den Job.
Bist umgezogen.
Genau, vorher habe ich noch in Mülheim gewohnt, da war es was näher.
Ja, das wäre jetzt so meine Frage gewesen.
Aber man sieht sich ja eh immer auf den ein oder anderen Events. Und mittlerweile gehe ich eh nicht mehr ohne Lorcana-Deck aus dem Haus.
Ja, das ist total
geil. Ist das im Vertrag mit inkludiert, oder?
Nee, aber es ist schon so natürlich auch so ein Personal-Ding. Also ich habe jetzt bei vielen Läden war ich auch jetzt nicht in der Arbeitszeit, sondern halt einfach so auf Events und habe dann halt gesagt, ey Leute, ihr könnt gegen mich spielen, ich helfe euch bei euren Decks, ich gebe euch so ein bisschen Feedback etc. Und habe dann auch immer noch den Leuten, die halt gegen mich gespielt haben, so einen Pin geschenkt von Lorcana, und das kam halt auch sehr, sehr gut an eben bei der Community, bei den Spielern, und macht auch total Spaß. Und ja, es ist halt nicht nur ein Job, es ist halt schon irgendwie direkt Teil des Lebens geworden.
Verstehe ich überhaupt gar nicht bei dir.
Nee, du definitiv nicht.
Ey, das ist aber echt, mittlerweile haben wir so einen Punkt erreicht. Und das ist natürlich die Bubble, in der wir uns bewegen. Aber auch wenn wir irgendwie, wenn ich nach Berlin fahre zum Beispiel, oder wenn man sich irgendwo auf einem Event trifft, wir haben auf der Gamescom, haben wir Karten gedreht. Und dann kommt auf sie, packst du Decks ein? Und dann, also das ist mittlerweile so eine Frage, wie, ey, bist du eigentlich da und da? Ja. Packst du Decks ein? Und das ist, ich finde das total geil, weil ne, da sind wir wieder bei dieser Brettspielmechanik, obwohl es jetzt ne, Karten sind, ist ja egal, aber man trifft sich mit den Menschen, man setzt sich wirklich zusammen und du hast eigentlich eine gute Zeit mit Freunden. Wir haben ja auch auf der Gamescom-LAN oben eine kurze Runde gespielt. Grüße gehen raus an Norm, falls ihr das hier hört, würde er den Witz verstehen. Und dann habt ihr, ich glaube, ne, die Instinct-Jungs haben ja noch eine Runde im Stream gespielt. Die hat dann leider 5,5 Stunden gedauert.
Mit Maurice, ne?
Ja, das ist natürlich ein Brett, ne? Aber, also, weißt du, du gehst irgendwo hin, Leute bringen Karten mit und das ist echt so ein richtig schönes Zusammensitzen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage, die ich muss sie jetzt stellen, weil ich ja auch so im Sammelkartenthema bin, also wirklich auch im Sammelkartenthema. Lorcana ist ja so krass eingeschlagen. Also, es hat sich ja jeder draufgeschmissen. Alle wollten es irgendwie haben. Und du musst ja als Firma, müsst ihr ja immer die Balance halten, oder müsst ihr auch nicht, aber ihr habt ja immer so dieses Spannungsverhältnis zwischen Leuten, die es irgendwie kaufen, weil sie es ne, haben wollen und halten wollen und später wieder verkaufen wollen. Und natürlich brauchst du Spieler im Markt, die einfach das Spiel spielen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei Lorcana so viele Menschen auf diesen Hype aufgesprungen sind, aber nur um Sachen so schnell es geht zu kaufen, um sie einfach mit Gewinn wieder als Investment zu verkaufen. Und wie seid ihr denn damit umgegangen?
Ja, also das ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil du, gerade wenn es ein neuer Markt für dich ist, halt einfach noch nicht die Daten hast und nicht wirklich einschätzen kannst, okay, wie viel brauchst du wirklich? Klar, wir haben mit einem Erfolg gerechnet, aber haben trotzdem unterschätzt, wie groß dieser Erfolg ist, weswegen wir halt sehr schnell nachproduzieren mussten. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir drucken nach, so schnell es geht, und wir schicken die Dinger per Flugzeug. Wir werden die nicht irgendwie mit dem Schiff kommen lassen, weil wir dadurch mehr Marge haben. Nein, wir wollen, dass die Dinger so schnell wie möglich halt eben bei den Spielern sind, dass die Leute spielen können, weil es bringt ja nichts, wenn es Leute sich nur kaufen, um es irgendwie in den Schrank zu legen, weil sie dann eine Investmentmöglichkeit geben. Und dadurch haben wir dann schon sehr, sehr viele Leuten halt eben die Möglichkeit gegeben, halt die Karten auch zu bespielen. Trotzdem weiß man natürlich immer noch nicht, okay, wie viele Spieler hast du jetzt überhaupt? Und gerade wenn du halt noch nicht mit dem Thema Organized Play groß angefangen hast, weil auch dann fehlen natürlich die Daten. Und wir haben jetzt unser Organized Play Programm angekündigt und die größten Events, die sozusagen, also die heißen Disney Lorcana Challenge. Davon gibt es 4 Stück in Europa und 6 in Amerika. Und da sind jetzt Anfang dieser Woche beziehungsweise letzte Woche in Amerika die Tickets live gegangen für die beiden ersten Events. Und beide Events waren in 30 Sekunden ausverkauft mit 512 Spielern. Das heißt, okay, die Spielerschaft ist da. Wenn wir dem Traffic, den zum Beispiel die Seite in Amerika glauben, dann waren da 40.000 Leute in der Schlange, um ein Ticket zu kaufen. Das ist natürlich auch erstmal eine Hausnummer und würde natürlich dem ähnlichen Anfangshype quasi wieder gerecht werden, dass die Leute halt sagen, ey, wir haben die Karten, wir wollen damit spielen und wir haben sie nicht nur zum Geld machen.
Jetzt hast du ja gesagt, man hat die Daten nicht nur und ich verstehe das natürlich und es ist ja ein Produkt, was du ja eben mit Menschen dann in Person spielst. Jetzt habt ihr natürlich so Datenpunkte wie viele Tickets, ne, also wie viele Tickets werden verkauft, wie schnell geht das? Wie geht man denn aber jetzt dann als Ravensburger damit um und auch vor allem mit der Weiterentwicklung? Wir haben ja gerade so ein bisschen geteased, da geht ja ein bisschen, eigentlich ist das komplexer, als man denkt. Wie hält man denn aktiv die Community eigentlich, ne, also involviert, aber eben auch auf dem neuesten Stand? Und wie kommt ihr eigentlich an eure ganzen Infos und Insights, die ihr auch braucht, um das Spiel weiterzuentwickeln?
Ja, also klare Reaktion jetzt darauf, zum Beispiel mit den Events, ist, okay, wir brauchen mehr Tickets. Wir müssen mehr Leuten die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Zum Glück haben wir uns das schon gedacht und alle unsere Venues, die wir gebucht haben, haben noch Raum nach oben, sodass wir die Ticketanzahl erhöhen können. Aber es ist natürlich trotzdem auch noch mit mehr Arbeit verbunden. Das bedeutet natürlich, wir brauchen mehr Promokarten, mehr Teilnehmer-Goodies, mehr generell Produkt, mehr Stuff. Also es muss alles jetzt nach oben skaliert werden, aber es ist alles natürlich noch in der Zeit machbar. Was natürlich den Demand bei dem richtigen Produkt angeht, das ist deutlich schwieriger, weil man kann ja nicht von heute auf morgen irgendwie Karten drucken, sondern man muss das Ganze halt sehr weit im Voraus planen, die Druckslots in der Fabrik buchen, und verschicken. Also man kann halt oft auf solche Hype oder Schwankungen dann erst so nach 9 Monaten reagieren, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Forecasting, sehr viel Marktforschung und halt eben auch Feedback von den einzelnen Anlaufstellen und relevanten Personen notwendig, sei es irgendwie Community, sei es Organized Play, sei es Vertrieb. Also wirklich, das muss alles ineinander greifen, damit man zusammen halt die richtigen Mengen abschätzen kann, die das Spiel halt auch braucht.
Wahnsinn. Also für mich von außen, wie viel Risiko, also kannst du das sagen oder eine Einschätzung geben, wie viel Risiko steckt dahinter? Auch wirtschaftlicher Natur, also vielleicht also auch Prozent oder ähnliches. Was sind so die Best Practice, klar ausverkauft, aber Worst Case Szenario, also welche gab es da vielleicht auch schon?
Also ich meine, es haben, wie gesagt, alle schon damit gerechnet, dass es ein Erfolg wird, aber das Worst-Case-Szenario für Ravensburger bei Lorcana wäre natürlich gewesen Insolvenz. Also da ist so ein Invest und so ein Risiko hinter, in so einen neuen Markt reinzugehen und auch mit den Mitteln und Summen, die da investiert wurden und Leuten, die rekrutiert wurden. Das ist kein, also ich weiß es nicht, also nur Disclaimer, ich weiß es nicht, aber das ist natürlich schon ein Thema, was schon so im Raum stand, so wenn das Produkt nicht einschlägt, dann haben wir ein großes Problem.
Und das Wahnsinn. Muss man sich ja mal vor Augen halten, ne? Du hast ja auch, also Entwicklungszeiten, das ist ja nicht so, dass du so ein Spiel baust in 3 Monaten und dann testest du es ein bisschen, dann ist es toll, dann geht's in den Markt, ne? Also du hast ja, und das habe ich ja viel dazugelernt, selbst für mich, wie lange es eigentlich dauert und wie lange auch so Playtests irgendwie andauern. Und was ich mich halt immer gefragt habe, ist, wie baut man denn diesen Blick in die Zukunft? Also wie weit habt ihr jetzt zum Beispiel schon vorgeplant, aber eben auch, jetzt habt ihr Länder gebracht, ne? Also es gibt ja plötzlich Orte, so, das gab es ja in den ersten Sets irgendwie nicht. Das heißt, so ein bisschen die Frage ist, wie weit im Voraus hat man das eigentlich schon geplant, dass man genau diese Karten auch bringt? Oder, weißt du, entwickelt sich das Spiel, es ist ja wie ein lebender Organismus, ne? Es entwickelt sich ja mal weiter. Und ich glaube, du kannst ja, also wie geht man denn mit Fehlern um? So, weißt du, wenn ihr jetzt wirklich sagt, oh, wir haben hier eine Karte, die ist ultra hart, die ist ja dann einfach erstmal im Markt. Klar kannst du sie bannen oder so, das geht natürlich immer. Aber also kannst du einmal sagen, so wie weit habt ihr im Voraus geplant und wie geht man eigentlich operativ wirklich mit so einer Weiterentwicklung des Spiels um?
Also ich darf nicht genau sagen, wie weit wir im Voraus sind, aber ich kann sagen, wir sind sehr, sehr weit voraus. Und ich glaube nicht, dass wir auf irgendetwas, was aktuell passiert, reagieren können, weil wir halt so weit eben voraus sind. Das heißt, alles, was irgendwie passiert, muss in einem gewissen Maße vorhergesagt und vorherbestimmt sein. Und das geht natürlich eben nur durch eben exzessives Playtesting, Balancing und wirklich spielen ohne Ende. Deswegen haben wir halt auch ein sehr, sehr großes Testing-Team, die halt wirklich, ja, ohne Ende spielen und halt dann das Feedback geben, ja, das ist zu stark, das ist zu krass, wie auch immer. Und oft ist es halt auch so, dass wir dann erkennen, okay, das sind jetzt die starken Karten eben oder die Karten, die in diesem Set halt dominieren werden. Und dann ist halt im nächsten Set oder vielleicht auch mal erst im übernächsten halt auch Antworten zu diesen Karten drin. Oder sogar schon im selben Set, wenn wir sagen, die Karte ist halt einfach so krass und braucht einen Gegenpart. Weil genau was du jetzt sagst, man möchte Kartenbannen natürlich vermeiden, weil letztendlich ist es ja nichts, als dann festzustellen, dass man etwas selbst nicht bedacht hat. Und das möchte man natürlich alles vorher bedenken. Das ist ja aber passiert, ne?
Also, genau, also wie viele Karten habt ihr gerade im Markt? Also sorry, wie viele Karten gibt es jetzt insgesamt?
Also es gibt jetzt gerade mit Z3 gibt es 612 verschiedene Karten. Rein von den Verschiedenheiten, dann natürlich noch ein paar Alternate Arts und andere Seltenheiten, aber ja, es sind 204 Karten pro Set und mit den Tintenlanden sind wir halt in Z3, also 612.
Das dritte Set, für mein Verständnis, danke an Johannes, das ist ja auch erst seit relativ kurzer Zeit, also seit dem 8. März auch erst im Handel erhältlich, ne? Also das heißt, das ist noch super fresh, das heißt, Leute sind noch ganz am Anfang.
Genau, also in den sogenannten Flagship-Stores oder den Local-Game-Stores ist Locana 2 Wochen eher schon erhältlich gewesen, sodass die Leute, die halt wirklich in den Läden sind und in den Läden spielen, halt auch schon eher damit anfangen konnten. Aber ja, effektiv ist die Tintenlande gerade ganz neu raus.
Finde ich übrigens sehr nice, dass man Märkte damit, also sicherlich für die Märkte guter Move auch, aber hilft den Märkten natürlich, dass die Leute in die Märkte gehen und dort idealerweise auch spielen, wenn Möglichkeit besteht. Wie viel mehr, weiß nicht, ob du es weißt, aber wie viele Märkte oder wie viele Shops und Orte gibt es, an denen man sich treffen und kaufen kann?
Also es gibt sehr, sehr, sehr viele, wo du es kaufen kannst natürlich, wo du es spielen kannst, sind in Deutschland jetzt auch so, ich würde mal schätzen, um die 200 Läden, wo du es halt auch schon vorab spielen konntest, also 2 Wochen vor Release und kaufen. Die meisten davon bieten halt auch eben Organized Play an. Also, dass man eben Turniere hat, Ligen hat. Also, das waren eben für Set 1 und 2 das Große, die Ligen, wo man einfach hingeht, spielt und man kriegt dafür Punkte, egal ob du gewinnst oder nicht. Also, wenn du gewinnst, kriegst du einen Punkt. Wenn du spielst, kriegst du einen Punkt. Wenn du ein Disney-T-Shirt anhast, kriegst du einen Punkt. Wenn du ein Lied singst von Disney, kriegst du einen Punkt. Also, wirklich komplett casual, spaßig. Und am Ende gab es dann halt Promokarten und Pins für die Leute mit den meisten Punkten.
Nice. Bei uns in Krefeld gibt es die Spielzeit seit ewigen Zeiten. Da habe ich früher auch meine Sachen gekauft übrigens. Lang ist es her. Ah ja, nice. Ach geil. Ja, guck mal. Lang ist her, aber der Laden den und den Besitzer, ich habe den Namen leider jetzt vergessen.
Volker.
Volker, genau. Danke dir. Wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns. Und er war auch schon ein paar Mal bei uns. Es gab auch Vorlesungen bei uns in unserer Bar in Zusammenhang mit der Spielzeit. Also da gibt es auch eine Verbindung hin. Klasse Typ, der lebt das durch und durch und das sind die geilsten Läden. Wirklich. Einfach, weil da passionierte Leute sind und die richtig Bock haben.
Tatsächlich, durch den Volker habe ich dich ja überhaupt erst kennengelernt, weil wir damals ein Final Fantasy Turnier eben bei Take gemacht haben.
War das auch also, schon eine Weile her.
Ja. Das ist, ja, ist schon ewig her, aber das war der Intro für mich zu Take.
Ja. Ja, der Dennis hat auch überall die Finger im Spiel.
Auch ungewollt, Chris, was soll ich dir sagen? Ne? Also, ja, mega. Also ja, Volker, super Typ. Und ich, also ja, freut mich auch, weil das sind Leute, die schon seit Ewigkeiten dran geblieben sind und ihrer Linie auch treu geblieben sind. Und ich hoffe, dass der Markt weiter wächst. Auch bin ich ganz, ganz ehrlich, dass für die Leute, die so lange durchgehalten haben.
Ich mag den Vibe. Also ich habe jetzt, also natürlich auch bei so Spieleläden, da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht noch mehr Spiele kaufe, die ich dann nicht so oft spiele. Aber ich habe das auch mit so Sammelkartengeschäften. Es gibt halt echt gute. Also es gibt einfach wirklich, es gibt ja auch diese Urgesteine, ne? Oder auch einfach diese ganz bekannten so. Nimmst du den B-Brothers Store, wo eigentlich immer was abgeht. Du hast dann so die Card Buddies. Es gibt so ganz, ganz viele, sag mal, zentrale Anlaufstellen. Und ich habe mittlerweile angefangen, dass, wenn ich reise, suche ich mir halt immer mal so mindestens einen lokalen Shop raus. Und da gehe ich einfach hin. Und weißt du, wenn du dir halt nur ein Pack oder so kaufst, oder wenn du einfach nur mal guckst und Hallo sagst, aber ich mag irgendwie diese Atmosphäre in diesen Läden. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber also ich finde auch, und deswegen finde ich das so geil, wie du das gerade so beschrieben hast, mit, ne, wenn du noch ein Shirt anhast und wenn du ein Lied singst, es geht einfach so wirklich um das Zusammenkommen und es geht einfach um das Treffen und um was mit Leuten zu machen. Und das finde ich, glaube ich, so unheimlich geil.
Ja, ich finde das auch total super. Das ist ja in Deutschland nicht so verbreitet eben, dass man sich in den Läden trifft und dort was macht. Das ist ja in anderen Ländern viel mehr. Also ich habe ja lange in London gewohnt und ich in Amerika ist es auch gang und gäbe, dass du zum Spielen in Läden fährst und dir dann da halt einen Tisch nimmst und deine Spiele eventuell sogar mitbringst oder wie auch immer. In Deutschland ist es so, du triffst dich ja doch schon eher zu Hause. Also du triffst dich nicht im Spieleladen und der einzige Punkt, wo du dich halt eben doch triffst, sind hier halt TCGs. Und das ist halt geil, einfach das Feeling da, Communities. Und ich mach's genau wie du. Also immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich kann an so einem Laden vorbei, dann gehe ich da auch vorbei.
Es fördert halt dieses kulturelle Gut so mega krass, wenn man sich halt eben auch mal an einem anderen Ort gemeinsam trifft und das als seine Base für sein Hobby vereinbart und im Kopf auch verbindet. Unfassbar viel wert.
Ja, Grüße an den Tobias Tischler, ne? Den ich auch wieder getroffen habe, also aus der Schweiz, den ich auch wieder bei dir getroffen habe auf der Gamescom-LAN, der da auch mit der Mana Bar zugange ist. Und ja, die haben ja auch einfach, ne, mehrere Etagen, Gaming, aber eben auch Tabletops und Brettspiele und eine Bar damit drin. Und ich glaube, das war früher mal so, da habe ich mich immer irgendwie gesehen. Ne? Irgendwann dachte ich mir so, boah, das mache ich auch mal irgendwann. Und auch wenn das in weite, weite Ferne gerückt ist, so ganz davon weg bin ich noch nicht.
Chris, pass auf, wenn alle Stricke reißen, also zumindest bei mir, und du dann doch noch Bock hast, machen wir nicht zusammen dann so einen Laden auf und das ist so unser Ding dann? Dann würde ich auch nochmal richtig committen. Also so richtig committen.
Also ein Laden, so ein schönen, ja, Brettspiel, Tabletop,
ja,
Trading
Card. Ja, ja, dann würde ich auch richtig selber grinden. Hätte auch richtig Bock, den Leuten eine richtig geile Experience zu geben.
Was muss dafür passieren bei dir?
Ja, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt pleite gehe, dann Insolvenz und Neustart, ne? Oder wie macht man das so?
Du musst ja schon Kapital mitbringen, ne?
Ja, das hast du ja hoffentlich dann.
Aber, ja, also brauchst auf jeden Fall einiges.
Ich verkaufe das Haus. Ich muss das nur mit Jesse noch mal kurz klären.
Das könnt ihr ja in den Flitterwochen klären.
Ja, okay, ey, ich nehme es mit.
Finde ich, aber Spaß beiseite, ne? Ich habe dann immer so, wir haben auch so ein Café, in das ich hier ständig gehe und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da reingehe, wie geil das eigentlich wäre, jetzt hier eine Runde Karten zu drehen. Also ich bin wirklich noch nicht so ganz weg von diesem Ort. Ich mag mich aber auch zeitgleich nicht an einen Ort binden. Weißt du, das ist so, deswegen, ja, ja, ist das für mich gerade echt weit weg. Aber irgendwann in diesem Leben.
Einfach einen LKW kaufen und damit durch die Gegend fahren, dann machst du einen mobilen Spieletreff. Postest immer, wo du gerade bist. Die Leute können vorbeikommen zum Zocken.
Daraus kannst du eine geile Tour mit jemandem machen, der richtig Core aus der Szene kommt und auch halbwegs bekannt ist. Und mit dem machst du einen geilen Roadtrip.
Wir gehen mit dem Tim gehen wir auf Tour. Spiel gegen Tim. In dem Gaming-Truck.
Es gibt auch ein paar Gaming-Trucks.
Wir machen das wie die Big Betty, nur halt mit Tischen drin, wo du dann Brettspiele spielst.
Und draußen noch irgendwie, ja, ey, bin ich dabei.
Was denn bei dir jetzt so das Nächste? Also was sind jetzt so deine großen Herausforderungen, die du für dich siehst? Also im Job, aber auch persönlich einfach jetzt mit dem, was du machst. Weil ich glaube, bei dir ist das ja auch so. Ist, glaube ich, schon fair zu sagen, dass dein Job und dein Privatleben sind schon sehr miteinander verwachsen.
Ja, definitiv. Also sonst hätte ich auch nicht gesagt, okay, ich ziehe jetzt in die Ecke Ravensburg und mache diesen Umzug mit viel zu vielen Brettspielen, der mich fast nervlich gekillt hat. Ja, also klar, ich möchte da auf jeden Fall lange sein und mit dem Spiel sehr, sehr lange arbeiten können, weil es mega ist. Es ist der absolute Traum. Also tatsächlich, ich habe mir ja sogar mittlerweile die Tintenfarben aus Lorcana auch tätowieren lassen schon.
Habe ich gesehen.
Also mehr Commitment geht, glaube ich, nicht von meiner Seite aus. Und ja, die Challenge ist natürlich, dass das Ding groß wird, für Ravensburger profitabel bleibt und wir sehr viel Spaß mit Lorcana haben werden.
Ich musste gerade noch mal kurz gucken, wo Ravensburg genau ist. Ja, ich oute mich. Also ich wusste schon bestimmt irgendwo im Süden, das war mir irgendwie halbwegs klar, aber wo genau, habe ich dann nicht so gecheckt. Aber du bist nicht weit vom Bodensee entfernt. Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber trotzdem muss ich sagen, in meiner Welt, ja, ich komme aus NRW, du bist schon irgendwo ein bisschen im Nirgendwo.
Ja, yep, absolut. Also man merkt, wenn man hier hinfährt, also es waren aus Mülheim so 7 Stunden Autofahrt, nach so 5,5 Stunden fährt man dann von der Autobahn runter und dann fährt man halt nur noch Bundesstraße und Landstraße, weil einfach keine Autobahn mehr da ist. Und auch jetzt der Ort, wo ich halt wohne, weil Ravensburg selber ist wegen der Bodenseenähe tatsächlich auch und weil da eben der größte oder die größten beiden Arbeitgeber sitzen mit 2 Firmen, eine davon Ravensburger, also relativ teuer, wohne ich jetzt halt in so einem kleineren Dörfchen.
Ah, das ist bitter.
Und da ist halt einfach nichts. Also wenn du kein Auto hast, dann hast du halt einfach gelitten.
Das ist halt Worst Case, wenn man in einem Vorort wohnt, weil da irgendwie 1, 2 erfolgreiche Unternehmen sind und die Preise dort auch noch hoch sind und du trotzdem infrastrukturell nicht im Mekka bist, sozusagen. Mhm. Da, also da muss viel Liebe, also lieber Arbeitgeber, da ist viel Liebe bei Tim, da bin ich mir ganz sicher.
Wie ist das denn für dich? Vor allem, wenn du sagst, du hast in London gelebt, das ist ja dann so das ultimative Kontrastprogramm.
Ja, absolut. Also London mochte ich tatsächlich auch nicht, weil es mir einfach zu groß war. Deswegen ging es ja dann, als wir nach Deutschland zurück sind, nach Mülheim, weil ich ja generell halt das Ruhrgebiet eben liebe und halt auch die Spielemesse in Essen für mich immer ein großes Ding ist. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht da in die Nähe? Außerdem habe ich in Essen studiert, das passt ja alles. Aber jetzt natürlich so absolut andere Welt. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool, weil es halt einfach ruhig ist. Du, ich bin ja eh nicht so der Typ, der irgendwie groß rausgeht und Party machen geht und sonst was. Also passt das schon. Aber es ist trotzdem halt nervig, wenn du überlegst, so ja, ich gehe mal eben einkaufen und setz dich halt ins Auto, weil es gibt nichts, was fußläufig erreichbar ist.
Glasfaser ist da, oder?
Glasfaser ist tatsächlich da. Also dafür, dass ich hier komplett weit draußen bin, also der Ort, den ich habe, hat 350 Einwohner, aber Glasfaser ist am Start.
Ja, bei mir nicht. Das ist doch schön.
Ja, bei mir auch nicht. Hätte ich auch gerne. Geil.
Ach, schön. Ich weiß nicht, Chris, apropos Glasfaser, wir haben es nicht erwähnt, aber ich habe gesehen, dein alter Arbeitgeber, muss man auch mal dazu sagen, Vodafone hat jetzt auch 2000 Menschen rausgeschmissen. Oder
haben sie? Habe ich nicht mitbekommen.
Ist 13% oder so der Belegschaft aus Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist viel, ne?
Also habe ich gar nicht mitbekommen, ist voll an mir vorbeigegangen. Ja,
also ich bin jetzt wegen Glasfaser logischerweise drauf gekommen. Habe ich letztens vor 2, 3, 4 Tagen oder so gelesen. Das ist schon krass.
Autsch.
600 Millionen wollen sie einsparen durch diese Maßnahmen und noch ein paar andere. Das ist schon echt nicht wenig, ne?
Ich muss wieder mehr Nachrichten lesen.
Ah, man wird so bombardiert auf allen Seiten. Sorry, dass ich jetzt hier abgedriftet bin. Ja, aber ja. Gut. Ja, ja.
Es ist ja tatsächlich ein sehr ein Thema, was halt auch überall immer wieder auftritt. Jetzt auch nicht nur bei Vodafone, das hatten wir auch erst vor kurzem eben im Gaming mit verschiedenen Layoffs, in verschiedenen Firmen und halt eben aber auch im Brettspiel-analogen Bereich und TCG-Bereich. Wizard of the Coast hat auch vor kurzem sehr viele Leute vor die Tür gesetzt. Kam uns natürlich auch zugute, wir haben einige davon eingestellt, aber es ist natürlich kein Thema, was an irgendeiner Branche, glaube ich, gerade vorbeizieht.
Ja, das ist leider Gottes wahr. Leider Gottes wahr.
Dann hoffen wir doch einfach mal, dass Locana wirklich so erfolgreich bleibt, wie es gerade ist und ihr einfach darauf aufbauen könnt.
Ja, also ich meine, es muss ja nicht auf diesem Mega-Hype bleiben. Es soll ja schon einfach ein Spiel sein, was eben Leuten Spaß macht und halt auch eben, also Spaß ist natürlich das wichtigste Thema. Wir haben es vorhin schon gesagt. Und eine Möglichkeit halt bietet, in dieses Hobby einzutauchen. Ich habe so viele Freunde tatsächlich, die, wie ihr auch schon gesagt habt, jetzt mit ihren Freundinnen oder mit ihren Frauen oder so spielen. Manche dann mir sogar schon scherzhaft irgendwie schreiben so, ey, das ist total doof, ich habe gar keine Zeit mehr für andere TCGs jetzt, weil meine Freundin die ganze Zeit Locana spielen will. Sorry, not sorry.
Geil.
Es ist einfach geil. Und was ich persönlich halt als riesen Disney-Fan halt absolut feier, ist das Vertrauen, was Disney halt eben auch in uns mit Disney Locana eben reinsteckt und die Möglichkeiten, die wir da bekommen. Also wenn ich mir überlege, also zum einen ist ja jedes Artwork für Locana neu gestaltet und von einem Künstler halt erstellt worden. Es sind keine irgendwie Rip-Offs oder Screenshots aus Filmen. Und wir haben die Möglichkeit, Charaktere zu verändern oder in alternativen Formen darzustellen. Also so What-Ifs, ne? Was wäre, wenn Hades den Olymp eingenommen hätte? Und dann haben wir halt eine Karte, wo Hades halt auf diesem Thron sitzt und halt gerade im Olymp reagiert bei Herkules. Ne? Oder was, wenn Tinkerbell halt nicht klein, sondern gigantisch groß wäre? Mhm. Oder ne? Es ist einfach cool, weil gerade wenn du halt viel im Bereich gearbeitet hast und ich auch vorher bei Square Enix, da gab es halt immer die goldene Regel so, never touch the character. Ne? Also du darfst nichts irgendwie auch an diesem Charakter auch nur verändern und sei es nur eine Haarsträhne. Aber da die Möglichkeit zu kriegen, zu sagen, ja, wir schaffen jetzt hier unser Alternative Universe, das ist einfach nur geil.
Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas sagen kannst, darfst oder möchtest, aber jetzt sind ja die Charaktere, ist ja also sehr, sehr klassisch Disney-Movies. Können wir uns eigentlich auf viel mehr Disney-IP freuen? Also kann man sich irgendwann vorstellen, dass man da auch echt mal so, keine Ahnung, Star-Wars-IP drin hat oder ist das dann komplett zu weit weg?
Da darf ich leider nicht drauf antworten. Alles, was irgendwie in der Zukunft liegt, da müsste okay. Ich natürlich vorher mit Marketing und Approvals und sonst was alles abstimmen. Aber ich sag mal so, Disney bietet ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Franchises an. Ich meine, die haben ja Jubiläum gehabt letztes Jahr und da gab es ja diesen Once Upon a Studio Clip, kann man sich auch auf Disney Plus anschauen, wo die ganzen Charaktere alle zusammenkommen und ein Gruppenfoto machen. Super, super cooler Kurzfilm, kann ich nur empfehlen. Und da sieht man alleine nochmal, wie viele Charaktere das eigentlich sind.
Mhm. Ja, gehört einiges dazu. Vor allem ist es ja einfach richtig, richtig viel unterschiedlich. Also was IPs betrifft, ne, da ist ja einfach, deswegen könnte man da, das ist ja manchmal so beim Magic dann, wenn Leute sagen, oh, jetzt spielen hier Vampire gegen, weiß ich nicht, Fallout und dann noch gegen Herr der Ringe und man mixt das so ein bisschen, aber ich finde, das macht auch manchmal so ein bisschen den Charme aus, dass du irgendwie eine Karte ziehst, die so, also ich habe mir zum Beispiel für meinen Vampir irgendwann hier Lucille genommen aus Walking Dead, so, und dann hast du halt einen Vampir mit einem Baseballschläger und das, ich weiß, das sind so, einfach so lustige Narrative, die du einfach spinnen kannst, ne, und wenn du dann an einem Commander-Tisch sitzt und man darüber auch noch witzelt, und einfach Spaß hat, dann geht da schon sehr viel.
Ja, also es ist hier auch auf jeden Fall der Fall. Dadurch, dass du viele Sachen halt kombinieren kannst, die sonst nicht gehen würden, kannst du dir schon ausmalen, was passieren würde, wenn die in einem Universum unterwegs sind. Und wir haben auch in der Entwicklung sehr, sehr viel Spaß, gerade wenn halt irgendwelche Kickoff-Meetings sind für neue Traumgestalten, wo wir halt sagen, hey, was wäre, wenn dieser Charakter das und das wäre? Also da sind schon immer coole Ideen. Dann ist natürlich die Frage, was sagt Disney dazu? Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei.
Und ihr dürft auch erstmal alles pitchen, wie es klingt.
Also klar, wir haben natürlich ein paar Sachen, die wir nicht pitchen würden. Einfach mit gesundem Menschenverstand weiß man das. Aber ja, wir dürfen schon sehr viel pitchen und sind da in einem sehr, sehr coolen Austausch, würde ich sagen.
Wo sieht man, also was sind die nächsten paar Events, wo man sich treffen könnte?
Also es starten jetzt im April die Tintenlandemeisterschaften. Das sind die ersten Turniere, wo man um eine spezielle Promokarte spielen kann, nämlich Stitch Rockstar, also so ein Stitch mit einer Gitarre, der gerade auf der Stage loslegt. Also super geiles Artwork, eine meiner Lieblingskarten auch im Spiel. Danach im Mai starten die Lokana Challenge Events, die ich vorhin auch angesprochen habe, wo wir hoffentlich noch mehr Tickets zur Verfügung stellen für das erste. Aber das zweite Event, da hat der Ticketvorverkauf noch gar nicht begonnen. Das ist auch in Deutschland und zwar in Bochum. Also nicht so weit für euch. Da ist die nächste Möglichkeit, das ist im Juli, Anfang Juli. Dann gibt es noch zwei weitere Events von dem Challenge und ja, dazu natürlich immer Lokana liegen in den Läden, wo man spielen kann und ansonsten tanze ich noch auf verschiedenen Messen bestimmt auch mal wieder rum, was das so Gamescom, Spiel, die üblichen.
Alle nicken.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch, aber nee. Also ich würde sagen, ihr solltet diesen Mann treffen.
Ja.
Deswegen die Frage zu den Veranstaltungen. Trefft diesen Mann und hört euch an, was er zu sagen hat. Und probiert es aus, wenn ihr es nicht schon tut und spielt. Mit Chris habt ihr noch jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt.
Und bald auch mit Dennis, wenn das Marketingpaket angekommen ist.
Ja, also ich sag mal so, am liebsten wäre mir natürlich, weil ich bin wirklich doof, wenn du mir das erklärt hättest Das wäre gut. Ich bin sehr langsam am Anfang und dafür hinten raus Maschine. Manchmal. Und deswegen wäre gut. Aber jetzt muss Chris halt dran. Also ich würde es auf jeden Fall gerne zumindest mal ausprobieren. Einen Shot gebe ich's.
Ja. Also meine Eltern wohnen ja immer noch bei dir in der Nähe. Das heißt,
die bringen mir das dann bei?
Ich besuche sie regelmäßig. Obwohl meine Eltern auch mittlerweile Locada spielen.
Ehrlich?
Also ja, klar, die wissen natürlich trotzdem auch das Produkt.
Gezwungen, ich sag's dir, der kommt nach Hause, hier ist das Pack, ihr müsst jetzt.
Nee, es ist tatsächlich genau andersrum. Mein Vater schreibt mir regelmäßig und sagt dann so, ey Tim, ich brauche neuen Stoff, ich brauche neue Booster-Packs. Ich muss wieder was aufmachen. Und dann sage ich ihm wiederholt, ja, dann gehe ich jetzt in den Laden und kaufe dir was, weil ich krieg die ja auch nicht einfach so hinterhergeworfen. Aber nee, es ist wirklich sehr, sehr schön.
Du solltest überlegen, ob du mit deinem Dad ein Format machst. Ich denke, das kann man marketingtechnisch sicherlich für beide Seiten sehr lukrativ gestalten.
Produziert bei Dennis.
Und er kommt aus der Ecke, wir treffen uns einmal am Mittwoch die Woche zum Format aufnehmen. Ne, und dann, läuft das.
Wir können zwei Formate machen. Das eine ist dann spielen mit den Eltern und das andere ist spielen mit Anfängern. Und das einfach Leuten dann erklären. Guck mal, hast du direkt alles abgedeckt.
Ja, großartig. Haben wir ja einen Plan, wenn ich das nächste Mal im Raum bin.
Die Session würde ich mir geben, weil das Deck, was du mir damals gebaut hast, also ich habe ja einen von deinen Decks gespielt damals, das habe ich auch noch. Das spiele ich auch noch echt gerne. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ist, weil ich darauf hängen geblieben bin oder weil ich dann irgendwie da in den Flow kam. Aber habe ich noch und mag ich.
Nice. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe mittlerweile noch ein paar mehr Decks und eins davon weiß ich auch schon, das wirst du lieben als Vampirspieler.
Geil.
Ja, ansonsten gibt es noch eine Neuigkeit tatsächlich, was Locana angeht, was ich persönlich mega feier, weil ich habe früher das World of Warcraft Trading Card Game gespielt und da gab es eine Sache, das waren die sogenannten Raid Decks, also wo man zusammen gegen quasi Onyxia oder Black Temple oder sonst was, also das, was du im MMO auch gemacht hast, zockst. Und Disney Locana bringt jetzt die Luminari-Chroniken, Gefahr aus der Tiefe heißt das. Und da tritt man zusammen im Kampf quasi gegen Ursula an. Denn Locana hat auch eine komplett eigene Geschichte, kann man auch in verschiedenen Videos auf der Website und sonst wo nachschauen. In dieser Geschichte ist es auf jeden Fall so, dass Ursula immer mehr von diesen Glimmern versucht, auf ihre Seite zu ziehen und so verzaubert, um ihre Pläne durchzuführen. Und im vierten Kapitel Ursulas Rückkehr treten die Luminari oder wir als Spieler dann gemeinsam gegen Ursula an und können mit unser Decks gemeinsam gegen sie spielen. Und dieses Spiel macht einfach so unfassbar viel Spaß. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, von einfach bis extrem. Und also extrem, das ist so Dark Souls, aber blindfolded. Also das verprügelt dich halt wirklich, dieses Deck. Und du musst dir wirklich dich genau aufeinander abstimmen, wie du die Decks baust, genau darauf abstimmen, was könnte passieren bei Ursula. Es macht richtig, richtig Spaß.
Ich finde das ultra smart, sowas mit einem TCG wieder zu machen. Weil ich mag auch nach wie vor noch Brettspiele, die du kooperativ gegen das Spiel spielst. Wir haben so viel Zeit mit Pandemic verbracht zum Beispiel, weil das ja auch relativ schnell eskalieren kann. Und das macht einfach, weißt du, Koop macht einfach nochmal anders Spaß. Also ist halt einfach auch nochmal für eine andere Audience wahrscheinlich, also nochmal eine andere Zielgruppe, nochmal ein anderes Happening, wenn du mit Leuten zusammensitzt. Finde ich richtig smart.
Ja, ich liebe auch Koop-Spiele, also generell Kampagnenspiele, sonst irgendwas. Sich zusammentun, überlegen, wie kannst du das schaffen und vor allem, wenn die Dinge halt hart sind, weil es gibt nichts Langweiligeres, als wenn du da sitzt und dann so, ja, okay, du machst das, okay, easy, done, weil dann brauchst du es halt auch nicht spielen. Und ich meine, klar, es ist super zum Lernen natürlich, deswegen gibt's halt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber es bockt einfach, wenn du wirklich als Team überlegst und alle rufen irgendwann durch die Gegend, weil jeder eine Idee hat, die irgendwie funktionieren könnte. Das ist total geil.
Ich, also, ab hier kann ich nicht mehr viel sagen. Ist so. Ich war bei der Frage so mit den Events, das war so mein way to go, offen gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir es ausprobieren, Chris. Das schiebe ich jetzt in deine Richtung.
Ja, machen wir. Können wir ja wirklich mit Tim koordinieren sogar. Ja. Können wir gerne machen, habe ich voll Bock drauf. Bin ich dabei.
Das ist sehr nice. Also vielleicht kombinieren wir das mit so einem Spieleabend bei Tech TV, wo die Leute mittwochs da sind und dann also weiß ich nicht, ne? Kann man über alles nachdenken. Ich bin offen für alles. Mich hat es total gefreut, Tim, dass wir uns vor allen Dingen mal jetzt auch seit längerer Zeit mal wieder intensiver unterhalten durften. Und du und ihr mir das Thema auch noch mal ein bisschen näher gebracht habt wieder. Vielen, vielen Dank für die Insights auch. Und total spannende Welt. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, TCG ist der Shit. So, das wird das, also das wird nur noch krasser. Und mal gucken, ob ich doch wieder verfalle. Aber hängt an Chris.
Das bekommen wir hin. Keine Sorge.
Ja, danke dir für deine Zeit, kann ich nur sagen.
Ja, danke euch und für die Einladung. Ich habe sehr viel Spaß und ich kann eh nicht aufhören, über Lorcaner zu reden.
Das ist auch gut so. Danke dir.
Damit enden wir, glaube ich. Schönen Abend. Danke, dass ihr zugehört habt. Und das war die Folge 110 im Spielkeller. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. System shut down.